Dank sei dem Herrn auch für diesen Tag, den er dazu gemacht hat, dass wir sein Wort hören, gesegnet werden, darauf eingehen, es glauben und so Anteil bekommen an dem, was er jetzt tut. Alle, die gestern Abend hier waren, wissen, wie bewegt wir wurden, als Gottes Wort an uns erging. Ich muss sagen, ich stehe noch heute ganz unter dem Eindruck. Und ich frage mich, ob wir begriffen haben, welch eine Gnade uns zuteil geworden ist, hören zu dürfen, was wir hören, glauben zu dürfen, wie die Schrift sagt, ohne jegliche menschliche Deutung. Bruder Kupfer, mein alter Freund, sagte mir nach der Versammlung gestern Abend, ich bin ein wenig enttäuscht, dass das Echo ausgeblieben ist in der Versammlung. Und ich hatte den Eindruck, dass wir so überwältigt waren, dass wir gar nicht wussten, wie wir reagieren sollen. Aber eine Bitte hätte ich trotzdem an uns alle. Wenn das Wort des Herrn uns groß wird, uns innerlich erfasst hat, lasst uns mitgehen und dankbar sein. Denn es beginnt ja in uns zu brennen, weil er mit uns redet. Und da darf es nicht ausbleiben, sondern es gehört dazu, dass wir ihm die Ehre und den Lobpreis für alles darbringen. Ihr merkt, ich bin noch ein wenig abgespannt von gestern Abend. Eine solche Predigt nimmt einen auch physisch ein wenig mit. Und dann habe ich viele Aufgaben, während andere schon wieder ruhen, sind Dinge, die ich zu tun habe. Morgen um die Mittagszeit geht der Flug nach Afrika und vieles, vieles muss noch getan werden. Aber wir sind Gott so dankbar, dass er uns immer neue Kraft schenkt. Und das genügt. Das genügt. So wie die Anforderungen sind, so schenkt er die Kraft, dass wir vorwärts gehen können. Wir werden auch heute einige Schriftstellen betrachten. Nicht jede Versammlung ist gleich. Von dreien kann jede anders geprägt sein. Wichtig ist, dass Gott zu seinem Recht in unserer Mitte, in unserem Leben kommt. Und dass es nicht nur Worte sind, die wir hören, sondern dass das Reich Gottes auch in Kraft besteht und in Kraft offenbar werden kann. Denn darum geht es im Grunde genommen. Wir haben schon den herrlichen Psalm gehört, haben mitgelesen und es heißt hier im letzten Vers, du weisest mir den Weg des Lebens, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle und Segensgaben in deiner Rechten ewiglich. Du weisest mir den Weg des Lebens, den Weg zum ewigen Leben. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Das ewige Leben ist eine Gabe Gottes. Und sie wurde uns in Jesus Christus, unserem Herrn, geschenkt. Ich dachte, ehe wir in die anderen Bibelstellen hineingehen, an Psalm 22, von Vers 26, Psalm 22 von Vers 26. Dir soll mein Loblied gelten in großer Gemeinde, meine Gelübde will ich erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden, und die das suchen, den Herrn, sollen ihn preisen. Aufleben soll euer Herz für immer. Daran werden wir gedenken und zum Herrn, oder daran werden gedenken und zum Herrn sich bekehren alle Enden der Erde. Und vor dir werden sich niederwerfen alle Geschlechter der Heiden. Denn dem Herrn gebührt die Herrschaft. Und er ist der Völkergebieter. Vor ihm werden niederfallen alle Großen der Erde. Vor ihm die Knie sich beugen, alle Knie beugen, die in den Staub sinken. Nur so weit dieses herrliche Wort. Der Tag und die Stunde kommt, in der Gott, der Herr, als Völkergebieter, als Herr, als König, hoch erhaben, dastehen wird. Heute ist er verachtet, heute wird er nur da im Munde geführt, wo er ins Programm hineinpasst. Aber wer ist schon darauf ausgerichtet, von Herzen zu glauben und dem Herrn zu dienen? Hier haben wir es gelesen, aufleben soll euer Herz für immer. Nicht nur ein wenig berührt werden, aufleben, ja ewiges Leben empfangen. Bekehren werden sich zum Herrn alle Enden der Erde und sich vor ihm niederwerfen alle Geschlechter der Heiden. Ich denke da an das Wort von gestern und in Verbindung damit an einige Bibelstellen, die ich doch vorlesen möchte. Lasst uns mit Lukas 16, mit diesem 16. Vers beginnen, der ja allen bekannt ist. Wir sprachen gestern über das Reich Gottes und dass das Reich Gottes dazu gegeben wurde, dass wir seine Früchte tragen. Und wenn wir seine Früchte nicht tragen, dann wird's uns genommen und denen gegeben werden, die bereit sind, die Früchte zu tragen. Wir haben das ja gestern gelesen. Vielleicht wäre es notwendig, es noch einmal um derer Willen nachzulesen, die gestern Abend nicht hier waren. Lasst uns dann doch als erstes noch Matthäus 21, Vers 43 lesen. Deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird euch genommen und einem anderen Volke gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Jetzt gehen wir zu Lukas 16, Vers 16. Das Gesetz und die Propheten reichten bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes durch das Evangelium verkündigt. Und ein jeder, lasst es mich noch einmal lesen, das Gesetz und die Propheten reichen bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes durch das Evangelium verkündigt. Und ein jeder drängt sich mit Gewalt hinein. Dieses Wort ist sehr, sehr wichtig. Wichtig für dich und für mich, für jeden, der in das Reich Gottes hineinkommen möchte. Da werden genügend Hindernisse auf deinen Weg gestellt werden. Genügend Freunde, die dich aufhalten wollen. Stimmen, die sich erheben und sagen, was deine Eltern und Ureltern glaubten, das glaubst du auch und dann wird's genügen. Es werden genügend Hindernisse da sein. Du wirst Gewalt anwenden müssen, um dich von allem loszureißen und in das Reich Gottes hineinzudringen und ein Teil dieses Reiches Gottes zu werden. Wie wir schon gestern Abend betont haben, nicht ein wenig Religion, nicht ein wenig Christentum, sondern Reich Gottes hier auf Erden, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Nun vernehmen wir hier, dass das Gesetz und die Propheten bis auf Johannes waren und von da an wird das Reich Gottes durch das Evangelium, durch die Heilsbotschaft verkündigt. In dieser Heilsbotschaft muss alles, was zum Heil dient und dazugehört, einbegriffen sein. Wir gehen zu Apostelgeschichte Kapitel 13. Da war ein Wendepunkt, damit die Schrift sich abermals erfüllte und das Reich Gottes den Nationen verkündigt wurde. Apostelgeschichte Kapitel 13 von Vers 46. Hier steht: Da erklärten ihnen Paulus und Barnabas mit Freimut, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden. Weil ihr es aber zurückstoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig erachtet, so wenden wir uns nunmehr zu den Heiden. Haben wir begriffen, was in diesem Vers geschrieben steht? Reich Gottes hängt mit Wort Gottes zusammen. Wort Gottes hängt mit Gott selber zusammen. Wir können nur dann im Reiche Gottes sein, wenn wir das Wort Gottes hören, aufnehmen und glauben. Und es hängt mit dem ewigen Leben zusammen. Denn hier steht geschrieben, weil ihr es aber zurückstoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht für würdig erachtet. Viele Menschen haben das noch nicht begriffen. Sie vertrauen der Kirche oder irgendeinem Menschen und meinen vielleicht ewiges Leben zu bekommen. Ewiges Leben ist nur in Gott. Und das ewige Leben ist auf Erden in Christus offenbar geworden. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Jetzt wird durch die Verkündigung des Wortes den Menschen das ewige Leben nahegebracht. Wer das Wort abweist, hält sich des ewigen Lebens nicht für würdig. Ich lese den Vers noch einmal, dass wir die volle Bedeutung der Verkündigung des Wortes erkennen. Da erklärten ihnen Paulus und Barnabas mit Freimut, euch musste das Wort Gottes zuerst verkündigt werden, weil ihr es aber zurückstoßt. Fromm ging es weiter. Die Gottesdienste nahmen ihren Lauf. Alles war so feierlich wie vorher und nachher. Aber das Wort der Stunde, die Verkündigung des Evangeliums, das Reich Gottes, das sich Bahn gebrochen hat, das haben sie nicht verstanden. Das haben sie abgelehnt und haben sich so des ewigen Lebens nicht für würdig erachtet. Höret gut zu, wer das verheißene Wort für diese Zeit ablehnt, der hat gar keinen Samen in sich, aus dem neues Leben hervorkommen könnte. Es geht um das Wort der Stunde im Reiche Gottes, nicht um ein wenig frommes Getue. Es geht darum zu hören, was der Geist den Gemeinden jetzt sagt. Es geht darum zu glauben, was Gott uns für diese Zeit verheißen hat. Das macht den Unterschied zwischen allen Gemeinden und der Gemeinde des lebendigen Gottes. Die Gemeinde des lebendigen Gottes nimmt das Wort Gottes auf und an, achtet sich des ewigen Lebens für würdig und ist froh zu hören, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Es geht noch weiter, Vers 47 in Apostelgeschichte 13. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, damit du zum Heil werdest bis ans Ende der Erde. In Psalm 22 haben wir gelesen, dass der Herr der Völkergebieter ist und dass alle Völker sich vor ihm niederwerfen werden. Hier sehen wir, wie die Verkündigung des göttlichen Heiles. Ihr kennt ja mein Traktat oder die eine Schrift, in der ich kurz den Satz vermerkt habe, dass Menschen auf die Seligkeit vorbereitet werden, ihr ganzes Leben lang. Und wenn sie dann heimgegangen sind, dann sind sie eben nicht selig geworden, obwohl noch zum Schluss all die letzten Sakramente gegeben wurden. Und dann kommt dieser Offenbarungseid, anders kann man ihn nicht nennen, dieses Eingeständnis, der Bruder oder die Schwester ist ja nicht oben, sondern irgendwo unten gelandet. Bei Gott ist das ganz anders. Hier machen nicht Menschen selig. Hier ist nicht die Autorität in einem Amt. Hier ist göttliche Autorität des Wortes Gottes in unserer Mitte. Und dieser göttlichen Autorität des Wortes unterstellen wir uns alle, ob wir dienen oder ob gedient wird, ob wir predigen oder die Predigt hören. Es gibt nur eine Autorität in der Gemeinde des lebendigen Gottes, und das ist die Autorität des Wortes Gottes. Es gibt nur ein Haupt, und das Haupt ist Jesus Christus. Und das Haupt genügt uns, ein Oberhaupt kann es demzufolge nicht geben. Das kann es in einer irdischen Institution geben, aber nicht, dass man dem Haupt noch ein Oberhaupt aufsetzen würde. Das wäre in Wahrheit nicht mehr anzusehen. Und für uns, die wir Gottes Wort gehört haben, kommt nur eins in Frage. Das ist der göttliche Weg, der zum Heil führt, das Wort Gottes, das verkündigt wird, und wir möchten uns des ewigen Lebens als würdig erachten und auf das, was Gott sagt, eingehen. Wie viele haben die Gewissheit, ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, empfangen zu haben? Durch den Glauben, der aus dem Worte Gottes gekommen ist, durch den Glauben, der aus der Predigt des reinen Wortes hervorkam, durch den Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben wurde, durch den Glauben, wie die Schrift sagt, nicht irgendein Glaube, sondern der biblische Glaube allein macht selig. Und deshalb steht auch mit Bezug darauf geschrieben im Brief an die Epheser: ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Menschen haben vieles gemacht. Im Reiche Gottes gilt nur eines in jedem Fall: die biblische Taufe, der biblische Glaube, die biblische Verkündigung. Da gibt's nicht von einer Sache zwei oder drei Ausgaben. Alles besteht in der Einzahl. Nur ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, eine Gemeinde, ein Reich Gottes. Und dazu möchten wir gehören. Halten wir fest, wir lasen, das Reich Gottes wird euch genommen werden und einem Volke gegeben, das dessen Früchte tragen wird. Unser Bruder Geiler hat es schon erwähnt. Es ist ein Schmerz, wenn man daran denken muss, dass ein auserwähltes Volk, von Gott speziell auserwählt, und dann in der wichtigsten Stunde ihrer gesamten Geschichte den Tag und die Zeit der göttlichen Heimsuchung nicht erkennt. Das ist ein tiefer Schmerz, als er sagen musste oder geschrieben steht: er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, dass sie Kinder Gottes werden konnten, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. In seinem Namen sollte ja Vergebung der Sünden allen Völkern gepredigt werden. Lasst es mich euch aus dem Lukas-Evangelium, dem 24. Kapitel, lesen. Hier müsste es immer noch geschrieben stehen, wenn ich mich recht erinnere, dass in seinem Namen gepredigt werden soll. Jawohl, in Lukas 24, Vers 45 bis 47. Hierauf erschloss er ihnen den Sinn für das Verständnis der Schriften und sagte zu ihnen: so steht geschrieben, Christus muss leiden und am dritten Tage von den Toten auferstehen, und aufgrund seines Namens muss Buße zur Vergebung der Sünden bei allen Völkern gepredigt werden, zuerst aber in Jerusalem. Da hat es den Anfang genommen und ging dann weiter zu den Völkern. Als unser Herr auf Erden war, gab er seinen Jüngern die Weisung: den Weg zu den Heiden schlaget nicht ein, sondern geht allein zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Aber dann kam die Zeit, dass alle Völker, Sprachen und Nationen in das Heil Gottes einbezogen werden durften. Und so haben wir das Wort zu verstehen, das wir eben schon zum Teil gelesen haben aus Apostelgeschichte Kapitel 13. Hier möchte ich Vers 48 lesen. Apostelgeschichte 13, Vers 48. Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn, und alle, soweit sie zum ewigen Leben verordnet waren, wurden gläubig. Nur der Mensch, der wirklich gläubig wird, kann selig werden. Wer ungläubig bleibt, wird verdammt werden. So steht's in Markus 16 geschrieben. An wen gläubig? An Jesus Christus, unseren Herrn und Erlöser. Und das Gläubigwerden schließt ein, ihm zu glauben, das, was er sagte, gläubig anzunehmen und danach zu tun. Nicht nur mit dem Munde zu sagen, sondern mit der Tat dahinter zu stehen. Gehen wir weiter mit dem Gedanken des Reiches Gottes. In Lukas Kapitel 13 steht ebenfalls ein sehr trauriges Wort, hängt aber damit zusammen, was wir schon bereits betrachtet haben. Lukas 13 von Vers 28. Dort wird dann lautes Weinen und Zähneknirschen sein oder geben, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reiche Gottes sehen werdet, während ihr selbst hinausgestoßen seid. Merkt ihr, was die Verwerfung des Herrn zur Folge hat? Wer ihn verwirft, wird von ihm verworfen werden. Ist das verständlich? Es liegt nicht an dem Herrn. Gott möchte, dass allen Menschen geholfen werde. Er möchte, dass alle selig werden. Aber nicht alle lassen sich helfen, nicht alle können glauben. Sie werden draußen sein, aber Abraham, Isaak, Jakob und alle Propheten im Reiche Gottes, während sie selbst hinausgestoßen sind, in Vers 29 steht, und sie werden von Osten und Westen, von Norden und Süden kommen und sich im Reiche Gottes zum Mahl niedersetzen. Höret gut zu. Alle, die an dem Tage, den Gott schon festgelegt hat, im Reiche Gottes, ja am Hochzeitsmahl teilnehmen werden, die haben zu ihrer Zeit das Wort gehört, es im Glauben aufgenommen, sind in das Reich Gottes schon hier eingegangen, um dann im Reich Gottes sein zu können. Ein Mensch, der nicht zu Lebzeiten in das Reich Gottes hineingeht, wird nach dem Tode nicht drinnen sein. Ein Mensch, der nicht zu Lebzeiten wiedergeboren wird, wird nach dem Tode nicht wiedergeboren sein. Ist das verständlich? Es beginnt hier, heute, mit dir und mit Gott, mit mir und mit Gott. Wer dann mit Abraham, Isaak und Jakob und mit allen Propheten im Reiche Gottes sein möchte, der Glaube, wie Abraham glaubte, Sei gehorsam, wie er gehorsam war. Der mache sich auf, wie er sich aufmachte. Und es hieß, verlass dein Vaterland, deine Verwandtschaft, lass alles zurück und gehe in das Land, das ich dir zeigen werde. Abraham wird dort sein und alle, die sich aufgemacht haben, die den Ruf hörten und alle stehen und liegen ließen, sich nicht abhalten lassen wollten und konnten, sondern den göttlichen Ruf verspürten. Sie werden im Reiche Gottes sein. Alle, die auf das hören, was der Herr sagt, werden an dem Tage, wenn er ruft, seine Stimme hören und hervorgehen, um dann bei ihm zu sein. Nur wer wirklich seine Stimme hört, darauf eingeht und glaubt, wird Anteil haben. Wie herrlich, dass hier weltweit, global geschrieben steht, und sie werden von Osten und Westen, von Norden und Süden kommen und sich im Reiche Gottes zum Mahl niedersetzen. Lasst uns damit zu Matthäus Kapitel 22 gehen. Ihr wisst ja, unser Herr hat immer in Gleichnissen geredet. Hier steht von Vers 2, Matthäus 22 von Vers 2, das Himmelreich ist einem König vergleichbar, der seinem Sohne die Hochzeit ausrichten wollte. Er sandte also seine Knechte aus, um die geladenen Gäste zum Hochzeitsmahl zu bitten, doch sie wollten nicht kommen. Wie traurig! Ein großes Mahl sollte stattfinden, die Gäste waren geladen, aber sie wollten nicht kommen. Deshalb steht in Offenbarung 19 geschrieben, selig sind die, die am Hochzeitsmahl des Lammes teilnehmen. Selig, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Gewalt. Es gibt Berufene, es gibt Auserwählte. Wir sehen das in dem Gleichnis von Matthäus Kapitel 25. Die Hälfte von denen, die sich aufmachten, dem Bräutigam zu begegnen, war töricht und die andere Hälfte war klug. Es ging mitten hindurch. Wer sind nun die Törichten? Wer sind die Klugen? Die Törichten waren zufrieden mit der Erleuchtung, mit der Lampe in ihrer Hand. Die Klugen wollten Vorrat. Sie wollten nicht, dass es ihnen mangle, wenn diese besondere Stunde zur Mitternacht sein würde. Und da sind wir schon bei dem Thema, das für uns als Gläubige in der Endzeit am wichtigsten ist. Die Botschaft, die dem zweiten Kommen Christi vorausgeht, der Ruf, der erschallt, damit eine Herausrufung und Zubereitung stattfinden kann. Und ihr könnt es nachlesen. Dasselbe Wort, das im Propheten Jesaja gebraucht wird, eine Stimme erschallt, ein Ruf ergeht. Hier geht's wieder um den Ruf. Hier geht es darum, dass Menschen den Ruf Gottes hören. Nicht den Ruf eines anderen Menschen, sondern den Ruf Gottes. Und das ist die Botschaft, die wir in dieser Zeit zu hören bekommen, die alle Verheißungen, die gesamte Prophetie mit einschließt. Und deshalb wissen wir, wenn hier geschrieben steht, dass ein Geschrei war oder ein Ruf erschallt, siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Dann müssen Menschen da sein, die sich von Gott ansprechen lassen, Menschen, die das Wort der Stunde hören und aufnehmen, Menschen, die aus dem göttlichen Vorrat schöpfen, die nicht zufrieden sind mit der Wiedergeburt, mit der Erleuchtung und der Erneuerung, sondern die ihre Gefäße immer wieder nachfüllen können mit göttlichem Öl. Das erinnert uns an den siebenfachen Leuchter aus Sacharja Kapitel 4. Und höret genau zu. Alles, was in der Bibel steht, hat eine ganz besondere Bedeutung. Ich lese aus Sacharja Kapitel 4, nur damit ihr wisst, was dieser Ölbehälter ist und was es damit auf sich hat. In Sacharja Kapitel 4, hier lesen wir von Vers 2. Und er fragte mich, was siehst du? Ich antwortete, ich sehe, da steht ein Leuchter, ganz aus Gold, und ein Ölbehälter befindet sich oben darauf, und sieben Lampen sind an ihm und sieben Gießröhren für die Lampen, die sich an ihm befinden. Wenn wir im Neuen Testament von Lampen und Leuchter lesen, von Jungfrauen, von Hochzeitsmahl, vom Heiligen Geist, vom Öl und so weiter, dann müssen wir immer wieder zu dem biblischen Muster, zu dem Ausgangspunkt zurückgehen. Also ein Leuchter. Was bedeutet der Leuchter? Lese ich euch aus dem Neuen Testament, aus Offenbarung Kapitel 1. Offenbarung Kapitel 1, hier steht in Vers 12. Da wandte ich mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, erblickte ich sieben goldene Leuchter. Hier sah Johannes die eine Gemeinde des neuen Bundes in ihren sieben Epochen. Denn es waren ja sieben Gießröhren. Und es sind sieben Engel als Gemeindeboten für die sieben Gemeindezeitalter. Lasst mich auch das lesen in Offenbarung Kapitel 1. Da steht in Vers 20, was das Geheimnis der sieben Sterne betrifft, die du in meiner rechten Hand gesehen hast, sowie die sieben goldenen Leuchter, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Gott hat im Urchristentum sieben lokale Gemeinden gewählt. Ihr könnt's nachlesen. Die erste in Ephesus, die zweite in Smyrna, die dritte in Pergamon, die vierte in Thyatira und dann kam Sardes, Philadelphia, Laodicea. Sieben lokale Gemeinden, um prophetisch und heilsgeschichtlich den Verlauf der einen neutestamentlichen Gemeinde schon im Voraus festzulegen um die Botschaft geben zu können, die dann zu dem Zeitpunkt gebracht werden würde. Was für uns wichtig ist, wenn wir zu Sacharja 4 zurückgehen, ist dieser Ölbehälter, diese Reserve, dieser Behälter. Ihr wisst ja genau, was da drin ist. Es ist ein Behälter, in dem Vorrat ist. Und gerade dieser Behälter ist es, der den Unterschied zwischen klugen und törichten ausmacht. Dieser Behälter, dieser Krug mit Öl. Man kann Gefäß sagen, man kann Behälter sagen, man kann viele Worte für die gleiche Sache verwenden. Wichtig ist, dass wir die Sache selber begreifen. Eine einzige Gemeinde geht aber durch 7 Epochen. Deshalb ein Ölbehälter, aber 7 Gießröhren und 7 Lampen, um in jedem Gemeindezeitalter neu das Licht des geoffenbarten Wortes auf den Leuchter zu stellen. Und Jesus, unser Herr, sprach, das Licht wird nicht dazu gegeben, dass es angezündet und dann unter den Scheffel gestellt wird, sondern auf den Leuchter. Ihr könnt die letzten Verse in Jesaja Kapitel 8 lesen und dann die ersten in Kapitel 9. Die in Finsternis saßen, haben ein helles Licht gesehen. Was war es? Fleisch gewordenes Wort, biblische Prophetie in ihrer Erfüllung. Und so begann das Reich Gottes, wie wir es oft genug schon betont haben. Der Prophet sah schon im Alten Testament diesen goldenen Leuchter, die neutestamentliche Gemeinde. Er sah den Ölbehälter und er sah die 7 Gießröhren für die 7 Lampen, die sich an ihm befinden. Ich bin Gott dafür sehr dankbar, nicht nur Lampen zu haben, sondern zu erkennen, dass 7 Epochen da waren und dass der Geist Gottes sich immer wieder neu Bahn gebrochen hat, dass er Verborgenes offenbarte und Geheimgehaltenes kundgetan hat. Und wir leben in den Tagen, in denen alle Geheimnisse des Wortes Gottes durch den Geist geoffenbart werden. Denn der Geist erforscht alle Dinge, selbst die Tiefen der Gottheit. Aber es muss uns zuströmen. Wer diese göttliche Verbindung nicht sieht, der kann sogar die Wiedergeburt erlebt haben. Und dann urplötzlich scheidet er irgendwie aus. Er geht nicht den ganzen Weg mit Gott. Wenn aber hier geschrieben steht, dass der goldene Leuchter 7 Lampen, 7 Gießröhren hatte und im Neuen Testament geschrieben steht, dass in der Rechten des Herrn 7 Sterne waren und die 7 Sterne waren die 7 Engel der 7 Gemeinden. Also, wer aus Gott ist, wird diese göttliche Ordnung respektieren. Im Reiche Gottes gibt es eine göttliche Ordnung. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens in allen Gemeinden der Heiligen. Aber die Heiligen ordnen sich seinem Worte unter. Und das sind die klugen Jungfrauen. Das sind die Auserwählten. Sie sehen, sie erkennen, sie nehmen und schöpfen aus diesem Ölbehälter, aus diesem Vorrat, um für sich Vorrat zu haben, wenn die Stunde kommt, dass Vorrat benötigt wird. Eines hängt mit dem anderen zusammen. Nehmen wir an, es werden Menschen gläubig, sie werden erleuchtet und so weiter, erkennen dann aber nicht an, in welch einer Weise Gott alles geordnet hat, dass in den 7 Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3 7-mal geschrieben steht, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Und wen hat der Geist genommen, um die Botschaft zu bringen? Doch immer den Gemeindeengel. Und dann sollte die Gemeinde hören. Wenn aber jemand sagt, ich bin gläubig, aber ich habe ja Gottes Wort, ich weiß Bescheid, ich kenne mich aus, da irgendjemanden brauche ich nicht. Aber nehmen wir an, Gott hat einen Johannes gesandt, was wir von Herzen glauben, und es gab Menschen, die sagten, nein, das passt nicht in unser Programm. Es war aber ein Teil des göttlichen Programms. Und deshalb steht geschrieben, alle, die seiner Botschaft nachkamen und ihm Glauben schenkten, ließen sich taufen. Und die Pharisäer haben für ihre Person den Ratschluss Gottes verworfen. Kennt ihr alle das Wort? Warum haben sie den Ratschluss Gottes verworfen? Nur, weil sie nicht erkannt haben, dass bereits Reich Gottes in ihrer Mitte ist und dass die Vorbereitungen getroffen wurden durch eine Botschaft, die Gott gesandt hat, durch seinen Boten damals. Die Leute haben es abgelehnt und sind in ihren alten Wegen weitergegangen. Es waren Einzelne, die Gott herausgerufen, die er angesprochen und die er dann als Gesamtheit zu einem Neuen zusammengefügt hat und daraus machte er seine Gemeinde. Seit Pfingsten, und höret gut zu, wenn ihr den Bericht in Apostelgeschichte 2 lest, da waren Meder und Perser und Elamiter, da waren mindestens 16, 17, 18 verschiedene Nationalitäten. Schon da hat Gott gezeigt, allen Völkern, Sprachen und Nationen wird das Heil zuteil werden. Es waren Menschen, die durch die Ausgießung des Geistes angezogen und so in das Reich Gottes hineingeführt wurden. Dasselbe geschieht heute. Es ist der Geist Gottes, der den Menschen ziehen muss, von der Sünde überführen, vom Unglauben, vom Gericht. Der Geist Gottes muss an den Herzen der Menschen wirksam werden. Kommen wir hier auf dieses Wort zurück, um zu sehen, wie schnell Menschen für ihre Person den Ratschluss Gottes verwerfen können und haben dann ihr eigenes Programm innerhalb des Reiches Gottes. Oft haben wir es gesagt, wir sind an eigenen Programmen nicht interessiert, aber gern möchten wir ein Teil des Planes Gottes in dieser Zeit sein. Einfach eingebettet in dem, was Gott jetzt tut. Teilhaben an dem, was jetzt im Reiche Gottes vor sich geht. Ein Ölbehälter, aber 7 Gießröhren, 7 Lampen. Denn es musste immer wieder ein neuer Anfang gemacht werden. Und ich sage euch noch etwas. Gerade hier in Sacharja 4 steht auch vom Schlussstein geschrieben. Glaubt es, die Propheten haben schon in ihrer Zeit durch den Geist die Dinge gesehen. Vielleicht noch nicht so klar, wie wir sie heute sehen, weil die Zeit nicht da war, die Zeit der Erfüllung, um alles einordnen zu können. Erst dann, wenn biblische Prophetie sich erfüllt, können wir sie einordnen. Der Herr Jesus hat oft genug gesagt, wenn ihr das oder das geschehen seht, dann wisst ihr und erkennt daran, dass die Zeit nahe gekommen ist. Wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen, dann gab es über 100 Weissagungen und man hätte hoffen müssen, dass gerade die Schriftkundigen doch sehen würden, dass sich vor ihren Augen biblische Prophetie erfüllt. Und es war nicht der Fall. Im Gegenteil, sie waren gegen den Herrn, weil sie den Tag und die Zeit ihrer göttlichen Gnadenheimsuchung nicht erkannt hatten. Was ist heute mit den Gemeinden? Was ist mit den Nationen und auch mit dem Volke Israel? Alles hat seinen Platz. Was ich sagen wollte und der Herr uns sagen möchte, ist Folgendes. Seit Pfingsten erkennen wir, dass es nicht eine Nationalität ist, nicht ein Stamm ist, nicht ein Volk ist, sondern wie dem Petrus in Apostelgeschichte 10 in einem Gesicht gezeigt wurde, in dem Leinentuch, das vom Himmel herabgelassen wurde, als er alles Unreine dort sah an kriechendem Getier. Und er spricht, Herr, noch nie habe ich Unreines gegessen. Und der Herr spricht laut und deutlich, halte du nicht für unrein, was ich gereinigt habe, sondern mache dich mit den Männern, die ich gesandt habe, auf den Weg. Amen. Wir haben uns auf den Weg zu machen und zu erkennen, dass Gott aus allen Völkern, Sprachen und Nationen Menschen herausgerufen hat, die dazu bestimmt sind, gläubig zu werden. Wenn wir dazu bestimmt wurden, gläubig zu werden, dann sind wir dazu bestimmt worden, Erlöste zu sein. Sind wir Erlöste, dann sind wir auch Begnadigte. Sind wir Begnadigte, dann sind wir frei von Schuld und Sünde. Ja, die Schuld ist erlassen worden, die Sünde ist vergeben worden. Deshalb sollen wir ja und dürfen wir ja in seinem Namen Vergebung der Sünden verkündigen. Rechtfertigung, Heiligung, Taufe im Heiligen Geist, offener Himmel, Zugang durch den Geist zu dem, was der Geist den Gemeinden sagt. Wie wir es gestern Abend betonten, gab es Erweckungen und der Geist Gottes wirkte, das wissen wir alle. Wie viele Gemeinden sind entstanden, weil eine Erweckung ausgebrochen war? Was geschah danach? Nicht allzu lange hat's immer gedauert. Es wurde neu geformt, neu organisiert. Alles wurde in gewisse Richtlinien, die Menschen als Recht betrachtet haben, geformt. Aber Gott kann nicht in eine Form getan werden. Eine Form ist tot. Gott ist lebendig. Suchet den Lebendigen nicht bei den Toten. Er ist auferstanden, er bringt Auferstehungsleben, dir und mir. Er macht uns zu einem lebendigen Organismus seines Leibes, damit durch uns Reich Gottes auf Erden fortgesetzt werden kann und Gott zu seinem Recht kommt. Darum geht es doch. Aber hier sehen wir den Zustrom aus dem Ölbehälter. Wie dankbar können wir sein? Nicht nur eine Wiedergeburt oder Erneuerung oder Geistestaufe, sondern die Zufuhr, der göttliche Anschluss. Auch darüber haben wir in der Vergangenheit gesprochen. Wir müssen immer wieder den Anschluss haben zu dem und an das, was Gott gerade tut. Damals hatte Johannes seinen Dienst, dann der Herr Jesus seinen, und dann kam die Ausgießung des Heiligen Geistes. Danach haben wir dann die Apostelgeschichte, und dann kamen die Briefe, dann das letzte Buch, die Offenbarung Jesu Christi, alles ein abgerundetes, abgeschlossenes Zeugnis, das wir in der Heiligen Schrift hinterlassen bekommen haben. Nun aber müssen wir erkennen, in welch einer Weise das Reich Gottes vor sich geht, was darin geschieht. Wo ist Reich Gottes? Ist es in Deutschland, ist es in Amerika? Wo ist das Reich Gottes? Ist inwendig in euch. Das Reich Gottes in euch und ihr im Reich Gottes. Ihr erkennt den Herrn und werdet von ihm erkannt. Es gibt eine persönliche Verbindung und Beziehung zu ihm und dann zu allem, was er in seinem Worte verheißen und dann auch tut. Kommen wir zu dem Reich Gottes zurück. Da finden wir noch einige Stellen im Neuen Testament, die darüber sprechen. Ganz speziell in Matthäus Kapitel 13. Hier ist immer wieder vom Reich Gottes die Rede. Und ich möchte euch vorlesen, wer eigentlich die gute Saat ist. Matthäus Kapitel 13. Hier steht in Vers 38 geschrieben, der Acker ist die Welt, die gute Saat, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut dagegen sind die Söhne des Bösen. Das eine sind die Söhne Gottes und die Söhne Gottes sind Söhne des Reiches Gottes. Das Unkraut sind die Söhne des Bösen. Sie gehören dem Feind. Wir gehören Gott. Wir gehören in das Reich Gottes hinein. Und alles, was im Reiche Gottes geschieht, das muss und wird mit uns und durch uns geschehen. Ihr mögt sagen, das ist ein sehr, sehr weit gegriffener Satz. Nein, das ist es nicht. Weil wenn Gott ohne uns hätte alles tun können, dann hätte er sich den Leib als Gemeinde gar nicht geschaffen. Dann hätte er die Gaben und Dienste gar nicht hineingelegt. Gott wollte sich einen lebendigen Organismus auf Erden schaffen. Als er in Christus offenbar wurde, dann steht von ihm geschrieben, einen Leib hast du mir bereitet, deinen Willen zu tun, bin ich gekommen, o Gott. Und dann schreibt Paulus von der Gemeinde in 1. Korinther 12 von Vers 13, dass wir durch einen Geist zu einem Leibe getauft worden sind. Also nicht tote Organisation, sondern lebendiger Organismus vom Geiste Gottes erfüllt, geleitet, inspiriert, belehrt. Alles, was der Geist Gottes tut, das geschieht in der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und somit ist das Reich Gottes mitten unter uns. Es geht noch weiter in Matthäus 13, Vers 41. Hier steht geschrieben, der Menschensohn wird seine Engel aussenden, die werden aus seinem Reiche alle Ärgernisse und alle die sammeln, welche die Gesetzlosigkeit üben. Der Zeitpunkt kommt, wo alle Ärgernisse, alle Hindernisse aus dem Reiche Gottes herausgenommen werden. Und ihr merkt schon, was dann in Vers 43 steht. Als dann werden die Gerechten im Reiche ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Und danach stehen die Worte wie in der Offenbarung, wer Ohren hat, der höre. Also, in welchen Zeitpunkt fällt dieses alles? In das Endgeschehen mit der Gemeinde des lebendigen Gottes. Und wir glauben, dass der Herr seinen Weg mit uns hat. Viele Stellen könnten vom Reiche Gottes gelesen werden. Paulus hat in 1. Korinther 4, glaube ich, gesagt, dass das Reich Gottes nicht in Worten, sondern in der Kraft besteht. 1. Korinther, Kapitel 4, Vers 20. Denn nicht auf Worten beruht das Reich Gottes, sondern auf Kraft. Auf wessen Kraft? Wie wirkt sich diese Kraft aus? Wir haben gelesen, das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes gepredigt. Das Reich Gottes ist aber nicht nur eine Verkündigung in Worten. Gott steht mit der Tat hinter seinem Worte, um das, was verkündigt wird, zu vollführen, zu tun, zu verwirklichen. Also, wir dürfen damit rechnen, so wie es damals war, so wird es jetzt sein, auch wenn manche meinen, es gehe doch so langsam vor sich. Lieber langsam und gründlich, als schnell und dann aus der Kurve fallen. Wollen wir mit Gott Schritt halten und vorwärts gehen im Glauben und doch darin ruhen, in dem Wissen, es ist doch seine Sache, sein Werk, seine Gemeinde, sein Reich, sein Wort, sein Volk. Es geht doch um ihn und dann auch um uns. Ohne ihn können wir nichts tun. Er wiederum bedarf unser, um das tun zu können, was er sich vorgenommen hat. Wüsste ich nicht, dass der lebendige Gott über seinem Wort wacht, um es zur bestimmten Zeit. Und ich schreibe jetzt wieder eine Broschüre. Da stehen manchmal Worte wie zur festgesetzten Zeit. Gott hat für alles irgendwie eine Zeit festgesetzt. Speziell, wenn es um außergewöhnliche, heilsgeschichtliche Ereignisse geht, dann ist die Zeit dafür festgesetzt worden. Es kann nicht früher und nicht später geschehen. Was das Gläubigwerden betrifft, um dem Herrn zu dienen, dann kann es heute sein. Was es betrifft, den Herrn zu erleben, gläubig zu werden, wiedergeboren zu werden, die Bekehrung zu erleben, geistgetauft zu werden. All dieses können wir täglich erleben. Das ist die Zeit, in der wir leben. Kein Mensch braucht zu sagen, ja, ich will mal sehen, wann meine Zeit kommt, dass ich mich dann bekehre. Nein, da gilt das Wort heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket euer Herz nicht. Da gilt es nicht, wartet, bis eure Zeit kommt, sondern da gilt das heute. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Wenn es aber um die Sammlung Israels geht, um die Herausrufung der Gemeinde, um die Endzeit und um die Dinge, die damit verbunden sind, dann muss der richtige Zeitpunkt dafür gekommen sein. Und dann lässt Gott die Dinge alle Schlag für Schlag aufeinander folgen. Reich Gottes ist Gott überlassen und wir haben uns ihm völlig anvertraut und übergeben. Ich glaube nicht, dass wir dazu herkommen, um nur hier zu sein. Ich glaube, dass dieses eine Zeit der Zubereitung ist und dass Gott dafür gesorgt hat, dass Speise vorhanden ist, dass Offenbarung uns zuströmt. Manche haben eigene Offenbarungen. Dank sei Gott, auf die können wir verzichten. Und wenn ich das heute hier sage, dann auch in Ehrfurcht. Ich habe noch nicht eine einzige eigene Offenbarung bekommen. Alles, was ich habe, ist geoffenbartes Wort durch den Heiligen Geist. Aufschluss und Einsicht in den göttlichen Heilsratschluss kommt nicht durch Forschen des Menschengeistes, sondern durch Offenbarung des Geistes Gottes. Alles ist im Reiche Gottes auf Offenbarung gegründet. Das hat Bruder Brenhim so schön und so oft betont. Fleisch und Blut hat dir dies nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist. Und auf diesem Felsen der göttlichen Offenbarung Jesu Christi ist die Gemeinde gebaut. Und die Gemeinde selbst wird auch zur Offenbarung werden. Höret zu, liest in Römer 8 nach. Die ganze Schöpfung wartet auf die Erlösung, auf die Befreiung. Und sie hängt mit dem Offenbarwerden der Söhne Gottes zusammen. Die Söhne Gottes, die Kinder des Reiches Gottes, werden im Reiche Gottes ihre Verherrlichung erleben. Ich könnte es euch jetzt schon lesen, dass nicht nur geschrieben steht, dass der Herr wiederkommen wird, um die Seinen heimzuholen. Es steht auch geschrieben, dass er kommen wird, um in den Seinen verherrlicht zu werden und Bewunderung in allen zu finden, die gläubig geworden sind. Es steht sehr, sehr viel geschrieben. Ich weiß nicht, ob die Gläubigen der Endzeitbotschaft über irgendeine Broschüre so erfreut sein werden wie über die nächste Broschüre, die die verschiedenen Kommen des Herrn nun tatsächlich in dem bestimmten Zusammenhang beleuchtet und aufzeigt. Freude und Wonne wird da durch unsere Herzen strömen. Wenn wir lesen in Sacharja 14, dass der Herr mit seinen Füßen auf den Ölberg treten wird, dann ist das ein ganz anderes Kommen als sein Kommen, um die Braut heimzuholen. Versteht ihr das? Alles hat seinen Platz. Wenn geschrieben steht, er wird kommen und alle Engel mit ihm, dann ist das wieder etwas anderes. Aber wie gesagt, ich empfinde darüber eine solch große Freude. Ich lese hier zum Beispiel eine Sache hier. In 1. Thessalonicher Kapitel 3, hier steht im letzten Vers, 1. Thessalonicher 3, letzter Vers, Ja, er mache eure Herzen fest, damit sie vor unserem Gott und Vater tadellos in Heiligkeit seien, wenn unser Herr Jesus mit allen seinen Heiligen kommt. Was ist das für ein Kommen? Wenn wir da zu Matthäus 27, Vers 51 gehen würden, da heißt es, viele der Heiligen sind mit ihm auferstanden. Und wir wissen und kennen 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und 14, so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm zusammenbringen, führen. Es wird einfach so sein. Dann ist der Tag gekommen, der glorreiche Morgen, wenn Abraham, Isaac und Jakob, alle Propheten, alle Heiligen und Gläubigen des Alten und des Neuen Bundes, alle Apostel, alle in Christus Erlösten und Geheiligten zusammentreffen werden, um dann das Mahl zu feiern in der Herrlichkeit. Und dazu möchten wir gehören. Wenn ihr da in Matthäus 27 nachlest, da steht wieder geschrieben, und viele der Heiligen, nicht alle. Genau wie in Matthäus 25. Es ist immer ein Teil bereit und der andere nicht. Aber auch das werden wir noch darlegen. Heute geht es uns darum zu erkennen, was im Reiche Gottes geschieht. Das Reich Gottes besteht nicht in leeren Worten. Das Reich Gottes besteht in Kraft, nämlich Kraft Gottes wird offenbar. Es bahnt sich einen Weg mit Gewalt und alle, die hineindringen möchten, müssen ebenfalls Gewalt antun, sich von allem lösen, losreißen und bereit sein, dem Herrn zu dienen, zu folgen und zu glauben. Wer ist dazu bereit? Wer möchte einfach tief im Herzen sagen, treuer Herr, ich möchte nicht bei der zweiten Auferstehung, ich möchte bei der ersten Auferstehung dabei sein. Aber höret, es steht geschrieben, alsdann wird das Himmelreich, ob man Himmelreich sagt, ob man Reich Gottes sagt, es ist immer ein und das gleiche Reich, nämlich das Reich Gottes. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Und in diesem Zusammenhang steht das Wort geschrieben in Matthäus 24, Vers 14, dass das Evangelium vom Reich, nicht nur das Evangelium, sondern das Evangelium vom Reich. In dieser Übersetzung haben wir das Wort Evangelium als Heilsbotschaft übertragen bekommen. Genau das ist es. Das Evangelium Jesu Christi ist die göttliche Heilsbotschaft. Wer sie im Glauben annimmt, dem wird das Heil Gottes zuteil. Und daher haben die Übersetzer sich die Mühe gemacht, um uns, den Lesern, verständlich zu machen, was damit gemeint ist. Matthäus 24, Vers 14. Und die Heilsbotschaft, oder und diese Heilsbotschaft vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden. Und dann wird das Ende kommen. Als ich euch gestern Abend hier den Zeitungsausschnitt kurz vorlas oder ihn andeutete, dass die Regierung in Moskau beschlossen hat, alle gläubig Verfolgten und in Gefängnissen Sitzenden im November freizulassen, dann habe ich das nicht nur als Bekanntgabe tun wollen, sondern wirklich mit einer Freude und Wonne in meinem Herzen, dass Gott auch die irdischen Geschicke der Völker sichtbar, spürbar in die Hände nimmt. Gott setzt Könige ein, Gott setzt Könige ab. Er lenkt die Herzen der Menschen wie Wasserbäche. Und wenn jemand mir sagt, dass der geschätzte Mr. Gorbatschow es nur tut, weil er sich Zeit freigenommen hat, um Recken zu treffen, das sei mir gleich, welchen Plan er hat. Ich bin am Plan Gottes interessiert. Ich sage euch ganz frei heraus, auch die Völker in dieser Zeit müssen ihre Gestaltung gemäß der biblischen Prophetie finden. Das muss so sein, damit göttliche Heilsgeschichte Endzeitcharakter bekommt. Und auch dafür sind wir von Herzen dankbar. Alles nimmt seinen Lauf und wird es tun. Nur, wie schon gesagt, wir möchten ein Teil dieses göttlichen Ablaufes werden, Anteil haben an dem, was Gott jetzt tut. Auch die Nachricht, dass die ersten 100.000 Bibeln in Russisch noch in diesem Jahr gedruckt werden. Und das wird in der Zeitung veröffentlicht. Das ist ein guter Schritt, ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Gelobt sei der Name des Herrn, unseres Gottes. Jawohl, Gott ist mächtig. Er ist nicht nur mächtig, er ist allmächtig. Und sein Reich ist ein ewiges Reich. Wenn alle anderen Reiche am Boden zerschmettert sein werden, dann wird der Gott des Himmels ein Reich erstehen lassen, das kein Ende haben wird in Ewigkeit. Denn sein Reich ist ein ewiges Reich. Und er ist ein ewiger König. Und wir haben ewiges Leben empfangen, um ewig im Reiche Gottes sein zu können. Halleluja! Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Amen. 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 Lasst uns aufstehen und anbeten. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort. Ich danke dir für die Gnadenzeit, in der wir leben. Ich danke dir dafür, dass du uns Augensalbe geschenkt hast, dass wir die Zeit, das Wort und die Stunde, in der wir leben, erkennen dürfen, den Botschafter und die Botschaft auf- und annehmen. Immer hast du Menschen gebraucht, um durch sie zu reden. Du warst der Redende, der Wirkende, der Handelnde, ja, der Wandelnde. So sah Johannes dich, du treuer Herr, mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandeln. Du hattest die 7 Sterne in deiner Hand, die 7 Boten, die 7 Engel. Herr, wir danken dir, dass es noch heute so ist. Nicht in der Hand einer Denomination, nicht in der Hand eines Menschen. Ein Mann Gottes ist in der Hand Gottes. Dazu bestimmt, das Wort Gottes dem Volke Gottes zu verkündigen, das Wort der Stunde zu bringen. Und so wie es gebracht wird, so machst du es lebendig. Du schenkst darüber Klarheit und öffnest den Deinen, den Sinn, ja das Verständnis für die Schrift, geliebter Herr, möge dein Name in Wahrheit in unserer Mitte geheiligt werden. Möge dein Reich in Wahrheit in unserer Mitte mit Kraft und Macht offenbar werden. Möge dein Wille in unserer Mitte aus Gnaden geschehen. Herr, hier sind wir, stellen uns dir zur Verfügung. Wir wissen nicht, was wir irdisch oder geistlich entscheiden sollen. Treffe du unsere Entscheidungen. Möge dein Wille in unserem Leben völlig und ganz geschehen. Herr, es sei denn, dass dein Wohlgefallen auf uns ruht, sonst können wir vor dir nicht bestehen. Auch uns muss das Zeugnis werden. Dies ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an denen ich Wohlgefallen gefunden habe. Herr, öffne den Himmel. Ja, der Himmel ist geöffnet. Wir danken dir, dass der Ölbehälter noch nicht leer ist. Er ist noch gefüllt. Der Geist Gottes ist heute so da, wie er zu Pfingsten da war, um dein Volk zu erfüllen, um neu zu beleben. Ach Herr, du treuer, du wahrhaftiger Gott, der du mit uns geredet hast, bestätige dein Wort durch die Kraft deines Geistes. Rüste die Brüder aus, verteile die Gaben und die Aufgaben. Herr, führe dein Volk zusammen. Nimm alles Kindische, alles Störende, ja alles Zerstörende aus unserem Leben und unserem Herzen und baue du deine Gemeinde. Füge uns zusammen, damit wir sagen können, Herz und Herz vereint zusammen, sucht in Gottes Herzen Ruhe. Herr, es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Geliebter Heiland, nimm uns hin. Möge es nicht geschehen, dass uns das Reich Gottes genommen und einem anderen Volke gegeben werde. Herr, möge uns dein Reich mit allem, was dazu gehört, aus Gnaden geschenkt werden und wir in dein Reich hineingeboren werden, um Anteil zu haben an dem, was du tust. Herr, dir ist alles überlassen. Tue nach deinem Wort an uns und mit uns allen. Rette die Verlorenen, heile die Kranken, taufe mit Geist und Feuer und befreie alle, die gefesselt, die gebunden oder gar besessen sind. Herr, schenke Gnade, möge der Geist Gottes des Herrn so mächtig über die Gemeinde kommen, dass alle Satans Macht als besiegt den Raum und das Volk verlassen müsste und der Sieg Gottes, der Sieg von Golgatha offenbar werden würde. Jesus, du Sieger von Golgatha, bestätige dein Wort und verherrliche deinen Namen. Wir danken dir nochmals von Herzen für alles in Jesu Namen. Amen.